Ja, herzlich willkommen zum Seminar. Das Seminar heißt Gemeindegründer und ihre Erfahrungen. Und mein Name, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Arthur Lieder, ich bin Pastor der Arche Stade. Und hier neben mir steht
Andi von Hermann.
Genau. Und damit ich nicht der Esel sein muss, der sich zuerst vorstellst, wie wäre es, wenn du anfängst?
Also tue ich das, wenn das mein lieber Freund Arthur so sagt. Ich bin, wie gesagt, Andi von Hermann, bin verheiratet mit Elli, bin 46 Jahre alt, 32 Jahre Missionsfreund der Arche und habe in meinem Erstberuf Landschaftsgärtner mit Freude gemacht und darf jetzt einige Jahre schon der Pastor der Arche Hannover sein.
Ja, und ich bin, wie schon gesagt, Arthur Lieder. Meine liebe Frau Caitlin ist hier. Wir sind 22 Jahre verheiratet, haben 5 Kinder zusammen, im Alter von 17 bis 8. Ich bin 44 Jahre alt, studiert habe ich Luft- und Raumfahrt, habe auch da 10 Jahre in diesem Gebiet gearbeitet. Jetzt wohnen wir in Stade mit unserer Familie und dort sind wir Teil der Arche Stade. Ja. So viel zu uns. Vielleicht die Frage gleich vorneweg, was erwartet euch in diesem Seminar, zusammengefasst für euch, ja, wie der Titel es schon sagt, ihr seht es ja, ihr habt hier zwei Gemeindegründer vor euch, die ihre Erfahrungen ein bisschen mitteilen werden. Aber mehr noch als das wollen wir euch auch sagen davon, was wir glauben, warum es wichtig ist, Gemeinden zu gründen und wie wir als Arche Gemeinden gründen wollen. Wir wollen euch einfach helfen, mit diesem Thema weiter zu beschäftigen, denn ich glaube, dass ihr hier seid, weil ihr euch damit beschäftigt. Am Ende des Seminars wollen wir euch Zeit geben, Fragen zu stellen. Deswegen schreibt es auf, merkt es euch, wie ihr wollt. Auf alle Fälle, dass ihr dann die Fragen am Ende rausbringt. Und wir wollen euch auch ein bisschen vor Augen malen, eine Vision, wie Arche Gemeindegründungen in der Zukunft ablaufen könnten, und wir wollen vor allem euch gewinnen, dass ihr dazukommt. Ja? Für wen ist dieses Seminar? Nur für die Besten? Nein, Spaß. Dieses Seminar ist für alle, die über dieses Thema der Gemeindegründung nachdenken. Es ist für Jung und für Alt, für Männer und für Frauen. Am Ende ist ja eine Gemeinde genau das. Es ist eine Gruppe von Menschen, die wie eine Familie sind und alle vertreten sind in dieser Familie. Alle aus unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Begabungen, die Jesus folgen, ihm dienen mit dem, was sie haben. Deswegen ist dieses Seminar an alle gerichtet. Und warum wollen wir Gemeinden gründen? Wir haben dazu in dieser Konferenz schon echt viel gehört, warum wir Gemeinden gründen wollen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die geistliche Not in unserem Land, in Deutschland, sehr groß ist. Immer mehr Gemeinden wenden sich vom Wort Gottes ab, nehmen Theologie auf, die ungesund ist, gelinde gesagt, und über kurz oder lang stirbt dann so eine Gemeinde. Über Jahrzehnte schlechter Theologie, also wenn Christus und das Kreuz rausgehen, dann ist das natürlich schlecht. Und aber die Menschen in unserem Land, die hungert es nach dem Evangelium. Die hungert es nach dieser lebensbringenden Botschaft, weil sie sonst nirgendwo zu hören ist. Und deswegen ist eigentlich die Not in unserem Land groß. Wir wollen aber, dass Menschen von Jesus hören, das Evangelium hören, an ihn glauben, zu Nachfolgern werden, zu Jüngern. Und deswegen, hinter unserem Wunsch, Gemeinden zu gründen, steht der Missionsauftrag. Wir glauben, dass Deutschland ein Missionsland ist. Und wir glauben auch, dass Mission durch Gemeinden gemacht ist, von Gemeinden ausgeht. Und die Menschen, die gläubig werden und Jesus kennenlernen, die kommen auch nicht in einen luftleeren Raum hinein, sondern brauchen die Gemeinde Christi. Die Gemeinde ist die Arche, in welcher die Gläubigen Erretteten durch die Sintflut und Stürme der letzten Zeit durchgehen, wenn ich das Bild so bemühen darf. Ihr kennt ja Matthäus 28, 19 bis 20, haben wir auf dieser Konferenz schon einige Male gehört. Jesus gibt dort einen Auftrag an alle Jünger, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wenn Menschen durch Glauben an Jesus Christus errettet werden, dann brauchen sie sofort das, was der Herr vorgesehen hat für sie, die Gemeinde. Nicht eine Selbsthilfegruppe oder irgendwas anderes, den Leib Christi, so eine richtige Herde, so wie die Schrift sie uns zeigt, mit denen, die Hirten sind und denen, die Geschwister sind und so fort. Darum habe ich auch schon in der Einleitung gesagt, darum ist für uns Gemeindegründen gleichzusetzen mit dem Missionsauftrag und ich würde auch sagen gleichzusetzen mit Evangelisation. Evangelisation haben wir früher in solchen schönen Zelten gemacht. Heutzutage kommen zu uns in die Gemeinde Menschen, die persönlich eingeladen werden. Punkt. Aber dazu sagen wir vielleicht später noch was. Soweit zum Anfang. Warum wollen wir gründen? Jetzt nehmen wir euch hinein in einen Erfahrungsbericht. Andi, du fängst an. Hannover ist jünger als Stade, deswegen dürfen Sie anfangen. Ich gebe dir mal das Mikrofon, dann klicken wir dich durch die Bilder.
Ja, vorgestellt haben wir uns gerade schon. Ihr habt jetzt von Arthur ein wenig gehört, was euch gleich erwartet. Und er hat auch erwähnt, dass wir die jüngste Tochtergemeinde aber nur in Deutschland sind. Ihr habt von Santa Rosa gehört, das ist die allerjüngste Tochtergemeinde von unserem Werk. Zu Anfang möchte ich gleich erst einmal betonen, was für eine große Freude und was für ein geniales Vorrecht es ist, trotz vieler und mannigfaltiger Herausforderungen und Probleme bei einer Gemeindegründung mitarbeiten zu dürfen. Meine Gedanken habe ich ganz bewusst überschrieben in göttlicher Mission. Das haben wir auf der Konferenz, und Arthur hat es gerade auch betont, schon ausgeführt, dass wir nicht in unserem Namen unterwegs sind, sondern diese Mission ist wirklich Gottes Auftrag. Es geht nicht um uns beide hier vorne. Wir sind nur Mittel, um das Evangelium an die Menschen zu bringen, aber Jesus ist der Inhalt und das Ziel. Er ist also der Herr der Ernte. Wir sind nur seine Boten und seine Werkzeuge. Und darum dürfen wir uns in wunderbarer Weise durch das Wort aus 2. Mose 14, Vers 14 ermutigen lassen. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Fangen wir mal damit an, wie die Gemeinde überhaupt entstanden ist. Doch zuvor möchte ich zwei elementare Dinge erwähnen. Zum einen ist die Entstehung unserer kleinen und jungen Gemeinde absolut untypisch für eine Gemeindegründung. Und zum anderen, dass unsere Gemeinde überhaupt heute noch existiert, ist ein reines Wunder und allein der herrlichen Gnade Gottes zu verdanken. Rein aus menschlicher Sicht wäre unsere Gemeinde schon lange von der Bildfläche wieder verschwunden. Da unter uns vielleicht auch einige hier sitzen, die eine Reihe Erfahrung auch haben in puncto Gemeindegründung, möchte ich auch betonen, dass wir rein nach Statistiken wohl gar keine Gemeindegründung mehr sind. Viele Leute, die darüber viel schreiben, sagen so 5 Jahre, so lange zählt man offiziell als Gemeindegründung. Doch lasst euch nicht von Statistiken vereinnahmen oder täuschen. Denn die Realität sieht doch oft ganz anders aus. Ihr werdet gleich noch mitbekommen, was ich damit meine. Unsere Gemeinde sollte eigentlich, beziehungsweise ursprünglich, ganz klassisch gegründet werden. Nämlich, es gab einen Kopf und ein Team, was sich hier in Hamburg bildete. Dieser Leiter der Gruppe und das gesamte Team sollte nach Hannover ziehen. Daraufhin sollte vor Ort im Rahmen eines geschlossenen Gemeindegründungshauskreises Gemeinschaft und Einheit gepflegt werden. Man sollte zusammenwachsen, gerade in der DNA der Arche. Und aus ganz verschiedenen Gründen, bevor alles eigentlich startete, brach das gesamte Team weg. Und es war auf gut Deutsch niemand mehr da, der hätte gehen können. In dieser Phase gab es 4 Geschwister, die in Hannover lebten, meine Frau und ich mitunter, zu denen die Arche Leitung Verbindung hatte, die eigentlich nur das Team aus Hamburg so aus der zweiten Reihe ein wenig unterstützen sollten. Das Ganze passierte also, man kann schon sagen, ziemlich kurz vorm Start und somit war das ein mega Rückschritt und Rückschlag für die Leitung hier in Hamburg. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es nur zwei Optionen gab. Entweder das ganze Projekt zu canceln, bevor es überhaupt angefangen hat, oder in einer völlig anderen Form zu starten. Nach Beratungen und viel Gebet entschloss man sich auf dieses Wagnis, es einzugehen und einfach zu beginnen. Das war ein unsagbarer Glaubensschritt und somit startete man am 8. November 2015 im Glauben und Vertrauen im Rahmen einer Evangelium, das ist die Eröffnungsveranstaltung, das Projekt. Damals waren zu dieser Veranstaltung rund 350 Personen vor Ort. Man begann dieses Projekt ohne Kopf, ohne Team und vertraute darauf, dass unser Herr zu seiner Zeit alles Weitere schenken würde und die Gemeinde durch die Wortverkündigung Stück für Stück wachsen möge. Durch diese Ereignisse wurde mir als langjähriger Missionsfreund die Aufgabe überschrieben, das Bindeglied zwischen Hamburg und Hannover zu sein, denn irgendein Ansprechpartner vor Ort musste es schlussendlich dann doch geben. Somit wurde ich von Anfang an das Gesicht der Arche Hannover, was ich niemals geahnt hatte, und leitete ab sofort die Gottesdienste und organisierte alles. Somit werden wir Ende dieses Jahres 9 Jahre alt. Für etliche von euch hört sich das vielleicht schon sehr lange an. Und ihr versteht, warum ich gesagt habe, dass wir rein aus Statistik keine Gründung mehr sind. Doch was man bei all solchen Statistiken oft nicht bedenkt, dass, wie schon erwähnt, die Realität oft völlig anders aussieht. In den knapp 9 Jahren haben wir, das ist tatsächlich so, quasi 4-mal wie von Neuem begonnen. Und in gewisser Weise also ganz neu gestartet. Das letzte Mal ist noch keine 2,5 Jahre her. Dies zeigt euch allen deutlich, denke ich, dass man beim Thema Gemeindegründung definitiv einen sehr, sehr langen Atem braucht. Unsere Gemeinde startete dann nach dem Eröffnungsgottesdienst ab dem Sonntag, den 15. November, mit regelmäßigen Gottesdiensten im Achat-Hotel. Damals, genau, ihr seht das hier, damals kamen zwischen 60 und 70 Personen zusammen, die vorwiegend älter waren. Was in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass man erfahrene Leiter um sich hat. Somit war ich sehr froh und dankbar, das Pastorenteam in Hamburg an meiner Seite zu haben. Und Wolfgang als Vater in Christus sagte zu mir: Andi, ich werde dir mal skizzieren, wie das jetzt wahrscheinlich vonstatten geht. Er sagte, es wird wahrscheinlich erstmal einen großen Aufschwung geben. Dann wird es einen mächtigen Einbruch geben und dann wird die Entwicklung wellenartig weitergehen. Wer Wolfgang kennt, weiß, der Mann ist ein alter Hase. Unser Wolfgang hatte völlig recht, genau so kam es. Als meinem Erstberuf als Landschaftsgärtner weiß ich, wie aufwendig und intensiv die Pflege und Beratung und Betreuung einer Neupflanzung ist. Und genauso ist es mit einer Gemeindegründung. Sie ist ein kleines Pflänzchen. Nach einem halben Jahr stellte sich heraus, dass es doch irgendwie einen offiziellen Kopf geben müsste, um das Projekt weiter fortzuführen. Die Ältestenschaft ohne Ellis und mein Wissen haben lange getagt im Hintergrund und sind dann auf uns zugekommen und schlussendlich wurde ich dann in den vollzeitigen Dienst berufen. Nach 9 Monaten war ich dann auch offiziell für die Gemeinde verantwortlich und habe die ganze Entwicklung dann natürlich noch intensiver miterlebt. Hürden waren mitunter die 2 folgenden Ortwechsel gleich am Anfang der Gründung. Wir waren zuerst in der Adventgemeinde, damit wir nicht auf der Straße sein mussten, waren wir sehr dankbar für. Und schlussendlich kamen wir dann in unsere eigentlichen Räume in die Osterstraße. Nach nur knapp 2 Jahren gab es die größte Krise. Einige Geschwister verließen die Gemeinde, weil sie nicht einverstanden waren mit der reformierten Lehre. Es wurde versucht, einen regelrechten Putsch gegen die Leiterschaft in Hamburg und gegen uns als Leiterehepaar vor Ort zu organisieren und zu inszenieren. Das war eine ganz, ganz schwere Zeit, der zwar nicht fruchtete, doch daraufhin verließ diese gesamte Gruppe mit großem Tumult die Gemeinde und schlussendlich blieb nur ein wirklich kleines, verängstigtes Häufchen zurück. Es waren nur noch 15, höchstens 20 Personen. Nun stand die Frage wieder im Raum, gerade hier in Bezug auf Hamburg, soll es weitergehen oder nicht? Die Leitung war sich einig, dass Aufgeben keine Option wäre. Wer gut zugehört hat in diesen Tagen, weiß auch, warum sie das so entschieden haben. Ich skizziere die Dinge so offen und ehrlich, damit jeder hier weiß, dass Gemeindegründung definitiv kein Spaziergang ist, sondern wirklich harte Arbeit, die uns alles kostet und extrem heftigen Kampf bedeutet. In den Jahren haben Elli und ich viel geweint über die Gemeinde, über die Entwicklung. Es hat uns unsagbare Kraft gekostet. Außerdem kam es mehrmals vor, dass sehr aktive und leitende Mitarbeiter aus verschiedensten Gründen, in die man sehr viel Kraft, sehr viel Energie investiert hat, die Gemeinde dann schlussendlich verlassen haben. Ich erinnere mich an eine Phase, ich dachte, jetzt habe ich endlich alle Bereiche, zumindest so die einigermaßen wichtigsten, bestückt. Von diesen Bereichsleitern blieb dann nur noch Johann übrig. Eine weitere Sache, die sehr schwierig ist bis heute, dass ich aktuell immer noch vor Ort der alleinige Älteste bin. Das ist sehr herausfordernd. Dank der weisen Entscheidung von meinem Chef und Bruder Christian Wegert sind mir seit April 2021 zwei Älteste aus Hamburg an die Seite gestellt worden. Ohne die geniale Unterstützung von Tobias Zeiser und Daniel Wolf würde ich diesen Dienst definitiv schon lange nicht mehr machen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an die beiden. Sie sind nicht mit Gold zu bezahlen. Zusätzlich war und ist eine große persönliche Herausforderung die jahrelange und hartnäckige depressive Erkrankung meiner lieben Frau. Das erschwert den Dienst natürlich zusätzlich. Außerdem ist bei der mannigfaltigen Arbeit, Wolfgang hat mir vieles am Anfang mitgegeben, wenn man Pastor wird, dass man eigentlich 24 Stunden a 7 Tage die Woche im Dienst steht, das ist sehr gefährlich, dass man sich verzetteln kann. Doch all dies, sowie auch mangelnde Ergebnisse und diverse Rückschläge in den vielen Bereichen, ist dennoch kein Grund, den Dienst hinzuschmeißen. Sondern die Ergebnisse liegen allein in den Händen Gottes, nicht in den unseren. Und der Erfolg unseres Dienstes, das haben wir auch in den Tagen sehr klar gehört, ist nicht von Zahlen abhängig, sondern ob wir treu und gehorsam unseren Dienst verrichten. Das ist entscheidend. Denn die Gemeinde, der wir dienen dürfen, ist nicht unsere, sondern die Gemeinde unseres Herrn. Und diese Wahrheit hat uns durch die vielfältigen und mannigfaltigen Herausforderungen immer wieder auferbaut und Kraft gegeben, ja, dass wir wissen, wir haben einen absolut souveränen Gott und es geschieht, was er für richtig hält und auf seine Weise und zu seiner Zeit. Elli und ich lieben die Gemeinde innigst und zutiefst und wir sind so dankbar, dass wir der Gemeinde dienen dürfen. Ihr seht jetzt gleich die Gemeinde auf unserer letzten Gemeindefreizeit in diesem Jahr. Und die noch mannigfaltigen Freuden des Dienstes sind immer wieder einfach nur wunderbar miterleben zu dürfen. Sei es, wenn Menschen zum Glauben kommen, sei es, wenn sich welche taufen lassen, langjährige Christen im Glauben wachsen, die tolle, innige Gemeinschaft unserer kleinen Gemeinde, die Liebe, die die Gemeinde innerhalb hat, das ist ein großes Privileg mit anzusehen und mitzuerleben. Auch die Jugend ist eine große Freude, wenn man bedenkt, was in 7 Jahren entstanden ist. Wir waren am Anfang 3-4 Leute und jetzt sind wir eine doch ansehnliche kleine Schar. Und dadurch könnt ihr euch vorstellen, hat sich das Alter unserer Gemeinde auch verjüngt, wofür wir sehr dankbar sind. Auch der regelmäßige Austausch mit anderen Gemeindegründern in Hannover und Region tut einfach unglaublich gut und ist sehr wichtig. Wenn jemand hier sitzt, der auf dem Herzen hat, auch in die Gemeindegründung zu gehen und der den Eindruck hat, er ist ein Kopf, weil Gott einen Ruf auf ihn gelegt hat, das solltet ihr beherzigen, habt Austausch mit anderen Pastoren und Leitern. Und vieles, vieles andere mehr könnte ich sagen. Ich bin so froh und dankbar, dass das Gelingen und Fortbestehen der Gemeinde schlussendlich nicht an mir liegt. Wenn dies nämlich so wäre, würde die Mission definitiv zum Scheitern verurteilt sein, da ich ein elender Sünder bin. Amen. Amen, so ist es. Das war Falk, der darf das. Wie wunderbar, dass es Jesu Gemeinde ist und laut Matthäus 16, 18b, auch das haben wir gehört, die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Ich könnte viel berichten dazu, das lasse ich aber jetzt zumindest. Was für eine gewaltige Verheißung. Zum anderen wissen wir, dass die Arbeit der Ernte groß ist und es wenige Arbeiter gibt. Darum ermutige ich alle, die hier sind, ins Gebet zu gehen, aus eurer Komfortzone herauszutreten und den Herrn zu fragen, ob er nicht gerade dich gemeint hat, in Gemeindegründung zu gehen. Das wünsche ich euch, mir. Arthur wird gleich weiterführen. Ich kann nur sagen, es ist manchmal so, wenn man viele Jahre schon miterlebt hat, ich stehe manchmal im Gottesdienst, wenn wir Lobpreis haben, und ich weine einfach vor Dankbarkeit, dass die Gemeinde noch existiert.
Ja, super, danke, Andi. Wir machen mal mit Stade weiter. Die Arche-Gemeinde in Stade ist aus einem Hilferuf entstanden. Und zwar war früher die Gemeinde eine freie Christengemeinde, die dann auch vor Jahrzehnten von Wolfgang gegründet war oder war auch dort in Stade. Deswegen ist eben die Arche Stade so am Herzen. Auch weil wir wahrscheinlich die beste Gemeinde sind. Aber auf alle Fälle, die FCG ist dann über die Jahre sehr stark geschrumpft, sodass dann am Ende nur ein kleines Hauskreis, großes Häuflein da übrig geblieben ist. Und einer der Ältesten, das ist Klaus, der ist hier mit dieser Weste, der hatte sich erinnert an Wolfgang und hat sich dann in der Arche gemeldet und gesagt, also entweder wir schließen oder ihr helft uns. Und so kam es dann, dass dann auch, eins kam zum anderen. Die Pastoren haben darüber gebetet und die Ältesten haben es geprüft. Und so begannen Gespräche, theologische Fragen wurden geklärt und die Geschwister der FCG, die wurden dann zu einer Arche. Also sie haben auch das Glaubensbekenntnis der Arche angenommen und bejaht. Und so wurde dann 2013 im Juni, wurde dann die FCG zu einer Arche mit einem kleinen Häuflein da. Es ging dann so weiter, dass, so sah das Gebäude aus am Anfang. Es war ein sehr gemütlicher Ort, an dem wir uns dort versammelten. Und der Herr sandte dann einen Standortverantwortlichen, so hieß er damals, das war Falk und seine liebe Frau Barbara, da war er noch ein bisschen jünger, nach Stade, um dort dann zu arbeiten. Die Pastoren suchten jemanden, der dort nach dem Rechten sieht, die Gemeinde leitet. Nach einigem Beten und Prüfen fuhr Falk dann dorthin. Und das ging dann so weiter, dass dann Falk bald die Gottesdienste dort leitete, die Musik dort leitete, zu predigen begann. Die Pastoren halfen aus mit dem Predigtdienst. Falk studierte zu der Zeit im Pastorenkolleg. Und sie wohnten mit Barbara in Harburg und pendelten dann immer nach Stade, die ganze Fahrerei, 50 Kilometer hin und her. Auf dem Weg einmal von der Eckstein vor
2014.
10 Jahren. Vor 10 Jahren auf dem Weg nach Hause fuhr ich mit Falk, 2013 war das, nach Hause und Falk nahm mich mit und dann hat er mich zugetextet über eine Gemeindegründungsarbeit in Stade. Ja, also ich lernte Falk kennen, gleichzeitig lernte Ketel und seine Frau Barbara kennen. Es dauerte ein paar Monate. Das ist ganz gut, das ist echt so. Also, wenn der Herr einen mitnimmt, dann macht man das. Also wir wollten auch nicht gehen. Ehrlich, wir wollten nicht nach Stade.
Ihr habt in Moisburg gewohnt.
Wir haben in Moisburg gewohnt zu der Zeit. Wir waren nicht in Hamburg und wir waren auch nicht in Stade. Hat der Herr extra so gemacht, dass wir dazwischen drin waren. Aber der Herr legt es uns aufs Herz, dieses Thema. Es bewegte uns und es führte dazu, dass wir dann später, nach einigen Monaten, dann anfingen teilweise hinzufahren. Erst einmal im Quartal, dann irgendwie einmal im Monat. Sonst waren wir hier in Hamburg und der Herr wollte, dass wir nach Stade gehen. Und dann, ja, wir waren zusammen im Hauskreis mit Falk. Stade war für uns schon immer am Ende der Welt und dahinter. Also, aber ich spule vor, sonst wird es zu lang. Wir begannen dann als Familie zu kommen, dann hat der Herr so geführt, dass ich mitmachen durfte, erst auf der Cajon beim Lobpreis mitgespielt, dann ein bisschen Gottesdienstleitung gemacht und dann wurde ich zum APK eingeladen, dann habe ich mitstudiert mit Falk, dann fuhren wir zusammen hin und habe ich dann angefangen zu predigen. Caitlin rang auch mit diesem Schritt, das war kein einfacher Schritt, sie wollte noch weniger als ich. Aber Aber wie es so oft ist, ne, der Herr, wenn er greift, lässt er nicht locker. Und dann ringt man mit dieser Entscheidung. Und das führt dann dazu, dass mein Kind.
Ja.
Während der Zeit hat sich eine Freundschaft entwickelt zwischen Falk und mir. Wir haben uns wöchentlich getroffen. Das hat geholfen. Wir haben dann echt viel so, weißt du, auf dem Bierdeckel mäßig die Gemeinde geplant und besprochen. Da entwickeln sich ja Prozesse im Hintergrund und viele Gespräche waren da. Das hat dann dazu geführt, dass wir 2016 nach Stade gezogen sind. Erst die Leaders, also wir, und dann Falk danach, weil wir auch merkten, dass wir vor Ort sein müssen. Zu der Zeit kamen 10 bis 20 Leutchen zur Gemeinde, zum Gottesdienst. Der Altersdurchschnitt war, ungelogen, ich habe es ausgerechnet, 68. Wir waren die jüngste Familie mit den einzigen Kindern. Da waren noch andere Familien. Es war klein, war nicht viel. Ich spule wieder vor. Wir machten alles, was nötig war. Wir predigten, wir hatten Moderationarbeit, Kinderarbeit, Gebetsabend, wir haben Gespräche geführt. Die Gemeinde wuchs. Wir trafen uns regelmäßig mit Falk und Barbara auch, sodass eine Verbundenheit entstand. Und die Gemeinde begann dann zu wachsen, sodass der Raum dann irgendwann voll wurde. Das war nicht sofort, nicht automatisch. Wir hatten eine Phase gehabt über die Jahre von 16 bis 18 oder vielleicht auch ein bisschen davor, wo die Gemeinde eher schrumpfte, würde ich sagen. Da ich Ingenieur studiert habe und gerne Graphen mag, habe ich das halt alles schön getrackt. Dann konnte man sehr schön sehen, weil Leute dann gegangen sind. Je mehr wir gelehrt haben, die reformierten Punkte, Theologie, dann haben Leute auf einmal aufgewacht und haben gesagt, oh, das glauben wir gar nicht. Und so wurde es eher auch weniger, aber die Gemeinde wuchs und so wurde der Raum bald voll. Und so voll, dass wir keinen Platz mehr hatten. Und dann begann eine Phase, wo wir nach anderen Räumen gesucht haben. Wir haben dann einen gefunden, einen Raum, das war ein alter Fitnessclub, den haben wir dann umgebaut. Die Gemeinde wuchs dann, so dass wir bald den Saal auch füllten. Ja, so war das. Der Herr füllte den Saal. Und es wurde immer mehr Arbeit. Es wurde mehr Arbeit. Die 40 Stunden plus Reiserei nach Hamburg als Ingenieur. Haus, Hof und Kind, Maus und Kegel, wie heißt das da? Alles zusammen, war echt viel. Und dann kam auch die Entscheidung, ob ich Ältester werde. Und dann hatte meine Frau gesagt, wenn du Ältester wirst, dann mache ich da nicht mehr mit. Warum sagt sie das? Sie sagte das, weil das dann noch mehr Arbeit bedeuten würde. Und dann haben wir wirklich auch mit den Pastoren gesprochen und gesagt, irgendwie, wir müssen hier jemanden haben, der mehr Zeit hat für diese Arbeit. Und so führte eins zum anderen, dass ich dann, Falk und ich wurden dann Älteste. Und ja, danach kam wirklich auch dieser Ruf auf mein Leben, ob ich diese Arbeit annehmen werde zu der Zeit. Das klingt jetzt so, als wäre es das erste Mal gewesen. Im Hintergrund steht natürlich, dass der Herr da schon über 10, 20 Jahre daran gearbeitet hat. Ja, sogar das. Sogar vor Grundlegung der Welt, sagt Falk. Ja, und dann im Mai 21 habe ich dann vollzeitig die Arbeit angenommen für die Arche in Stade. Habe meinen Ingenieursdienstjob so an den Nagel gehängt und dann waren wir dort. Wir hatten einen Raum, der fasste 80 bis 90 Leute. Und mehr Leute und Geschwister kamen, sodass der Raum dann auch zu klein wurde. Wir haben dann nach hinten die Wand weg entfernt, zum Café hin, sodass wir dann dort auch bestuhlen konnten, sodass wir dann 125 Sitzplätze hatten ungefähr. Und wir predigten das Wort. Wir machen weiter. Oh, ich habe das jetzt übersprungen. Ist ein bisschen langsam. Ja, das ist ein Männer. Das ist Wurst und Wort. Die Männer kriegen Wurst. Und Wort. Und dann kommen sie auch. Aber im Allgemeinen ist der Saal hinten im Café mittlerweile am Sonntag auch voll, sodass wir so um die 100 sind. Und der Saal recht gut gefüllt ist. Das ist unser letztes Gebetsanliegen jetzt, dass der Herr auch irgendwie es weitergehen lässt mit den Räumlichkeiten, dass wir mal mehr Platz brauchen, ja, haben. Aber wie ihr seht, die Reise geht weiter. Die Reise geht weiter mit der Gemeinde in Stade auch. Das, was ihr hier seht, ist jetzt eigentlich nur eine kleine Übersicht, eine Zusammenfassung von dem, wie es sich entwickelt hat. Der Weg weg von der geliebten Arche hier in Hamburg, weg von meinem coolen Beruf, den ich sehr gemocht habe, hin zu einem anderen, viel cooleren Beruf, einer Berufung, ja, hin nach Stade ging Schritt um Schritt und das entwickelt sich. Und das ist auch das, was ich euch heute mitgeben will. Diese Dinge fallen nicht aus dem Blauen vom Himmel, die entwickeln sich. Und wenn der Herr an euch dran ist, dann wisst ihr das. Dann wisst ihr das jetzt schon. Er macht damit euch weiter. Weil in dem Herzen von Caitlin und mir begann dieser Ruf immer mehr Form anzunehmen. Und für uns war das Thema Mission nichts Neues. Wir wollten eigentlich immer in die Mission gehen. Wir haben aber immer an Auslandsmission gedacht. Und Gemeindegründung in Stade, das hat überhaupt nicht reingepasst. Das war nicht cool. Aber wir haben dann lernen müssen, dass Mission auch in Stade Teil Gottes Plans ist, der Auslandsmission, der Weltmission, weil es da auch nötig ist. Und so hat der Herr das in uns sortiert, sodass wir zu dem Punkt kamen, wo wir dann sagten, wir kommen, wir gehen, wir lassen uns senden. Am Ende hatten wir keine Widerworte dem Herrn gegenüber. Wir hatten da nichts anderes zu sagen. In Stade waren wir oft entmutigt, während wir dort arbeiteten. Die Gemeinde war klein, es mangelte an Arbeitern. Wir waren oft am Ende unserer Kräfte, so wie ein bisschen Butter, das über zu viel Brot verschmiert ist von Herr der Ringe. So fühlten wir uns manchmal. Vermissten Familie und Freunde, die auf der anderen Seite der Elbe waren oder im Rest Deutschlands oder in der Welt verteilt waren. Wir fragten uns oft, ob das überhaupt Sinn hat, hier weiterzumachen, weil es irgendwie außer wie ein Seniorenverein, ob das eine Perspektive hat, würde die Gemeinde wachsen, das Wachstum stagnierte für eine Weile, Leute gingen weg wegen der reformierten Theologie, meine Ambitionen, meine persönlichen, etwas Großes für Gott zu tun, wurden geprüft und getestet. Ja, aber am Ende geht es um Treue. Dem Herrn gegenüber geht es um Treue. Und wir leben das in Beziehungen. Und für mich war dann die Frage so, würde es für mich genug sein, wenn ich nur diesen 20 alten Geschwistern helfe, bis zum Jordan zu kommen? Ist der Job gut genug? Als Knecht suche ich mir die Arbeit nicht aus. Die gibt uns der Herr. Oder meinte ich, hätte einen besseren Plan für mein Leben? Glaub mir, die letzten 10 Jahre in der Arche waren eine große Freude, aber haben auch viel Tränen gekostet. Aber ich will dieses Aber am Ende doch lauter sagen, als ich es hinkriege, denn es ist ein Segen, wenn man geht und sich dort befindet, wo der Herr einen haben will, dann hat man Freude, dann hat man Segen. Die Gemeinde in Stade ist uns ans Herz gewachsen, ist mir ans Herz gewachsen. Das ist der Ort, wo ich Frieden habe und Zufriedenheit habe. Zuversicht, dass ich weiß, dass der Herr dort wirkt. Und das, ihr Lieben, macht mich froh und gespannt auf morgen. Sodass wir mit Freude aufstehen und weitermachen und das bisschen tun, das der Herr uns aufgetragen hat, mit neuer Kraft und mit neuem Mut, den Fragen, den Seelsorgenöten, den vielen Aufgaben zu begegnen, die es gibt. Und man muss entscheiden, was tut man und was lässt man. Das ist aber eine Freude. Also versteht mich nicht falsch, es ist eine Herausforderung, aber es ist eine Freude. Ich will das heute betonen, damit ihr das auch nicht überhört. Denn am Ende dort zu sein, wo der Herr dich haben will, ist der Ort, an dem du Frieden und Segen hast, auch wenn es dich alles kostet. So, das war die Zusammenfassung der Arche Stade. Wir fangen jetzt mal an, ein bisschen theoretischer zu werden. Arche Gemeindegründungen. Und jetzt reiße ich mich zusammen. Ihr habt einen Einblick bekommen in die 2 Gemeindegründungen der Arche, die zum Teil auch untypisch waren und auch organisch gewachsen sind, so wie sie gewachsen sind. Aber wir wollen es nicht bei 2 Archen belassen, also 3 mit der Arche in Hamburg, in Deutschland. Wir beten, dass der Herr weitere Gemeinden in Deutschland gründet, Ja, weil, wie gesagt, wir glauben, dass Deutschland große geistliche Not hat und ein Missionsland, ein Missionsfeld ist. Wir träumen von einem Netzwerk von Archen, das ganz Deutschland überspannt. Von Norden bis Süden, Osten bis Westen. Das ist mein Traum. Wir haben die Erfahrung gemacht. Wir haben erste Erfahrung gemacht, was es heißt, Gemeinde zu gründen, wie sich das anfühlt. Wir sind in der Zeit schon 10 Jahre älter geworden. Zeit geht ins Land. Wir haben von nahe Null angefangen. Wir waren aber nicht alleine. Wir wissen, dass Gemeindegründung von großen physischen und vor allem geistlichen Herausforderungen begleitet ist. Und dass es eher ein Marathon ist als ein kurzer Sprint. Es erfordert Ausharren und Durchhalten. Und deswegen, was sind dann die Schritte zu einer Gemeindegründung? Wie sollte die nächste Arche Gemeindegründung aussehen? Ohne diese Frage zu pauschal zu beantworten oder zu vereinfacht, glauben wir, dass Folgendes nötig ist. Ein Hirte, ein Team und eine Vorbereitung. Ich denke, das ist nicht übertrieben, das zu sagen. Und ich will jetzt mit euch diese 3 Komponenten nur kurz beleuchten. Aber bevor ich das mache, ein kleiner Disclaimer. Ich möchte beschreiben, wie der Prozess aussehen könnte. Aber nagel mich da nicht dran fest, dass es bedarf an Flexibilität auf dem Weg hin zu einer Gemeindegründung, weil jede Gründung doch recht individuell geschehen kann. Es gilt viel abzuwägen. Vieles muss von dem Herrn zusammengebracht werden, damit das möglich ist. Der Hirte, das Team, die nötige Ausbildung, Zubereitung, der Ort, all das leitet der Herr. Es kann wohl sein, dass es nachher anders umgesetzt ist, als wir es uns gedacht haben. Deswegen brauchen wir Flexibilität. Auf der anderen Seite wollen wir doch dahin arbeiten, dass wir schon einen Prozess haben, mit dem wir die gröbsten Dinge abdecken und auch nicht Vorbereitung und Zurüstung ungeschehen lassen, die echt geholfen hätte. Ja, damit man das auch gut macht. Wir wollen einen Prozess aufbauen und wir wollen nicht vergessen, und das betone ich, wir wollen nicht vergessen, dass Prozess und Methode keine Gemeinde gründet, sondern der Herr tut es. Und er tut es mit berufenen Männern und Frauen. Aber das heißt nicht, dass wir keinen Plan machen brauchen. Ja, also beides ist nötig. So, fangen wir an. Hirten. Für eine Gründung wird zuerst ein Bruder benötigt, der den Ruf und die Befähigung des Herrn hat, zu lehren und zu leiten, der bald Hirte und Pastor der dieser Gemeindegründung werden kann. Wenn er verheiratet ist, dann ist es gut, dass seine bessere Hälfte auch ein Ja dazu hat, denn es geht nicht, wenn der eine Gas gibt und der andere dauernd bremst. Das ist klar. Um Archepastor zu werden, ist es nötig, den Abschluss des Archepastorenkollegs zu haben. Damit die theologische Ausbildung da ist. Um ein Ältester zu werden, und ein Pastor ist ein Ältester, bedarf es die biblische Qualifikation aus 1. Timotheus 3, 1 bis 7 und 1. Titus 1, 5 bis 9, dass diese gegeben sind. Und das ist eine verpflichtende Grundlage, dass jemand ein Ältester ist. Nicht genug, nur ein Mann zu sein. Es muss auch ein qualifizierter Mann sein, biblisch qualifizierter Mann. Diese Voraussetzungen sind erst einmal die ersten 3 wichtigsten. Und jetzt gebe ich noch ein paar mehr, die wichtig sind, aber die auch anwendbar sind auf alle anderen, die gehen wollen in eine Gemeindegründung, die Teil sein wollen, so eines Teams, welches dann eigentlich so eine kleine Gemeinde im Mini darstellt. Zuerst ein Drängen des Herrn für so eine Aufgabe im Herzen. So wie Paulus es hatte. Der 2. Korinther 5, 14 schreibt ja davon, wie die Liebe Christi ihn drängt, zu gehen und ein Botschafter Christi zu sein. Dadurch verhindert man halt, dass man Leute im Team hat, die irgendwie zur Jagd getragen werden müssen. Das ist nicht hilfreich. Das nächste ist geistliche und charakterliche Reife. Ist klar, es bedarf einen festen Stand und im Glauben und im Leben, sodass man nicht sofort umfällt, wenn eine kleine Brise kommt oder ein Sturm kommt. Es bedarf, dass man schon einigermaßen standfest ist. Ja? Es bedarf Demut und Lernbereitschaft, denn wir alle gehen nicht raus und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern Wir müssen immer fortwährend lernen, demütig sein, Hilfe annehmen lassen, Hilfe, um Hilfe bitten. Dann das nächste ist, es bedarf einer freudigen Bereitschaft der Unterordnung. Zuerst dem Herrn und dann auch den Leitern der Arche-Gemeinde. Das ist ein Punkt, den könnte man noch ein bisschen ausbauen. Das mache ich vielleicht an dieser Stelle. Ich vergleiche eine Arche-Gemeindegründung gerne mit einer Familie. Also wir als Arche Stade sind eine Tochter der Arche aus Hamburg. Was macht dann eine Tochter zu einer Tochter? Was macht ein Kind zum Kind? Ja, das Kind, das steht in einer verbindlichen Beziehung zu den Eltern. Ein Nachbarskind an meiner Straße kommt ins Spielzimmer, in meinem Haus, kriegt auch was zu essen, kriegt auch mal ein Eis als Nachtisch. Aber am Ende der Tage, wenn es Zeit ist, geht das Nachbarskind darüber und geht da schlafen und meine Kinder sind da. Und wenn ich ins Haus rufe, dann hören meine Kinder auf meine Stimme und sind gehorsam und folgen der Anordnung. Und Nachbarskinder, die machen halt, was sie wollen. Der Unterschied ist, dass wenn du eine wirkliche Tochter hast, die eine Tochter ist, dass die Arche, die gegründet wird, Leiter hat und Hirten sind, die bereit sind, mit ihrer kleinen Gemeinde wie eine Tochter der großen Arche erst einmal zu unterstehen, sich unterzuordnen, zu folgen. Mit Demut und Lernbereitschaft wohl wissen, dass sie nicht alle Methoden und Modelle und alles gecheckt haben und jetzt richtig mal reißen werden, sondern viel geistliche Weisheit nötig ist. Und dann reift diese kleine Tochter, dieses Kind, hin zu einer geistlichen Reife, wo, wie bei einem normalen Leben auch, das Kind erwachsen ist und dann halt rausgehen kann. Und dann ist es eine andere Beziehung von Erwachsenen zu Erwachsenen. Deswegen ist dieses Bild der Eltern und der Kinder eigentlich sehr passend. Deswegen habe ich auch diesen Punkt der freudigen Unterordnung mit hineingenommen. Wenn wir weiter schauen, dann, ja, unserer Erfahrung nach war das so, dass die Brüder hier sehr weise sind und wie gute Eltern auch es anstreben, dass die Leiter in der Gemeinde baldmöglichst geistlich reif und selbstständig stehen können. Das heißt, sie grätschen nicht dauernd rein und sagen, welche Hosen wir anziehen müssen und welche, weißt du, was ich meine? Die Details, also es ist eine Beziehung in Liebe und Respekt, um auszuarbeiten, wie wir unsere Gemeinde formen und was ist jetzt nötig, dass wir genauso machen wie ihr. Und in die Details will ich jetzt gar nicht einsteigen, weil da müsste man eigentlich besprechen, was ist die Liste. Aber die Einstellung der Gründer ist die, wir wissen, wo wir hingehören. Wir gehören zur Arche hin. Unsere Pastoren, ich sage das immer, mein Pastor ist Christian und Wolfgang und Björn und Andi. Ich gehe und frage sie. Und wenn wir eine andere Meinung sind, dann besprechen wir das. Aber, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich bin kein Fan von Listen. Also die Liturgie muss so sein. Und ihr müsst diese Lieder singen. Das trifft das nicht. Der Geist muss da, es muss getroffen werden. So, dann sagte ich, Bereitschaft, Opfer in Kauf zu nehmen, Zelt abzubrechen, sich senden zu lassen. Ja, verlassen ist ein großes Thema für euch Gemeindegründer. Weil du kannst nicht in deinem gemütlichen Bett zu Hause bleiben und gleichzeitig gehen und eine Gemeinde gründen. Das wird nicht werden. Ja, du musst verlassen. Das wird Opfer, Freundschaft, du wirst Familie weniger sehen, Freunde weniger sehen. Du kannst nicht machen wie vorher. Das ist ganz klar gesagt. Als nächstes musst du einen Pioniergeist haben. Du musst bereit sein, der Erste da zu sein. Wenn halt keine Kinderstunde ist, dann machst du halt eine Kinderstunde. Oder eine Jugend oder was nötig ist, weil das ist per Definition so. Wenn du da hingehst und wo es anfängst, dann fängst du von Null an unter Umständen. Es bedarf auch ein Bewusstsein, dass Gemeindegründungsarbeit eine schwierige Aufgabe ist. Das kann ich nur noch mal betonen. Es ist eine schwierige Aufgabe. Es gibt leichtere, angenehmere Dinge, die es zu tun gilt. Ja? Teamfähigkeit. Man kann nicht alleine alles reißen. Am Ende bist du abhängig von deinen Brüdern und Schwestern, die mit dir sind und dir den Rücken stärken, die Seite an Seite stehen. Deswegen musst du zusammenarbeiten können. Ja, und zum Ende dann Bereitschaft auf viel Flexibilität und Vertrauen den Herrn, da es nicht sicher ist, wie diese Gemeindegründungsarbeit sich entwickeln wird. Erfolg ist nicht garantiert. Ich weiß, dass diese Aufstellung und Anforderung echt entmutigend sein kann. Denn wer hat diese Voraussetzungen anhaltend, dauernd, jeden Tag? Also ich bestimmt nicht. ich bin der Erste, der die Hand hebt und sagt, ich bin unfähig, ich bin bedürftig und ich bin schwach. Und ich bin abhängig von der Gnade Jesu. Deswegen sage ich das jetzt auch gleich. Es ist nicht meine Absicht, euch zu entmutigen durch diese Sache. Gleichzeitig aber möchte ich euch und mein eigenes Herz daran prüfen und euch konfrontieren mit diesen Wahrheiten, euch herausfordern, denn es wird bedürfen, diese Dinge überdacht zu haben. Bin ich bereit, die Kosten zu tragen, komme was wolle, dann spart man sich viel Rumjammerei am Ende. Ach, wie schön war es doch damals und so weiter. Ein gesunder Grad an Selbstprüfung ist nötig. Ob ein Maß an Liebe, an Bereitschaft, an Demut, an Drängen durch den Herrn da ist, das in dir ist. Ich weiß und ich vertraue darauf, dass der Herr jetzt schon seine Arbeiter vorbereitet. Hier in diesem Seminar und auch woanders. Deswegen, ich will euch einladen, euch alle, dass ihr euch eurem Herrn mehr hingebt. Egal für welche Arbeit. Ob hier oder dort. Es geht immer darum, dem Herrn zuerst mit unserem ganzen Herzen zu dienen und in einem wachsenden Glauben zu sein und in der Liebe zu ihm zuzunehmen, die dann sichtbar wird darin, wie wir leben und was wir tun. So, dann will ich noch was zum Hirten sagen. Das Thema Prüfung und Bestätigung. Wenn wir einen Kandidaten gefunden haben für eine Gemeindegründung, beginnt für diesen eine wichtige Zeit der Zubereitung, der Bestätigung durch die Pastoren und durch die Ältesten. Gespräche. Begleitet wird so ein Kandidat von einem, oder ein Kandidaten-Ehepaar, von einem Mentoren-Ehepaar. Das ist Caitlin und ich jetzt, momentan. Und dann werden Fragen geklärt, wie zum Beispiel, hat er die nötige Begabung zu lehren und zu leiten? Wie steht er zu reformierter Theologie und im Glaubensbekenntnis der Arche insbesondere? Ist der Kandidat bewährt im Dienst? Wie steht es um seinen Charakter und seine geistliche Reife? Was sind seine Lebensumstände, Familie, Beruf etc. und so weiter? Für manche Leute kann es sein, dass es heißt, du bist ein Gemeindegründer, aber noch nicht jetzt. Das Ziel ist es, zeitnah eine konkrete Entscheidung fällen zu können, um zu schauen, wollen wir diesen Kandidat aussenden und zu einem Pastor der Gründungsarbeit machen oder nicht? Nebenbei gesagt, das werde ich später noch erwähnen, wir zielen darauf ab, dass Kandidaten, dass Gemeindegründer auch Hirten und Pastoren sind, dass das schon so in diese Richtung geht. Aber es müssen nicht alle, und bei Andi hat sich das ja auch gezeigt, nicht alle, die als Erste gehen, Erste sein und die als Zweite gehen, immer Zweite bleiben. Manchmal passiert es auch anders, dass der Zweite geht und dann irgendwie zum Ersten wird, wenn ich mal in diesen Begrifflichkeiten reden darf, Erster, Zweiter. Es geht nicht um Rang, aber es geht darum, wer am Ende den Ruf des Herrn hat, zu leiten. Ja? Dieser Entscheidungsprozess, der findet dann im Gespräch mit Christian, mit den anderen Pastoren, auch mit den Ältesten und mit dem Mentoren-Ehepaar statt. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Ist ein wichtiger, das ist ein ganz wichtiger Prozess der Entscheidung. Eine Gemeindegründung, die steht und fällt mit dem Richtigen. Ja? Die Kandidaten für die Leitung einer Gemeindegründung kommen vorrangig von denen, die schon im APK sind, also die jetzt im Studium, in der Ausbildung sind oder die es auch vorhaben. Aber es ist auch möglich, dass es aus diesem Kreis kommt. Wenn jemand den Ruf des Herrn hat, innerlich, dann wird der Herr diesen auch äußerlich demnächst bestätigen und dann bedarf es der Ausbildung und der Prüfung. Das dauert vielleicht ein paar Jahre, aber es ist nicht unmöglich. Die nächste Komponente, die ich betrachten möchte, ist das Team. Ein paar Dinge zum Team. Wir sind uns sicher, dass den Herausforderungen in einer Gemeindegründung am besten in einem Team begegnet werden kann. Also nicht alleine oder nicht auch nur ein Paar. Oder zwei Paare ist schon besser als ein Paar. Aber ein Team. Ich will mich auch nicht festlegen, wie viele das sein sollen. Dieses Team, das soll gekennzeichnet sein von einer geistlichen Einheit, einer gleichen Vision, dass sie auf dem gleichen Fundament stehen und nicht an größeren theologischen Themen, dass sich die Haare ausreißen, weil sie nicht eins sind. Das wäre schlecht. So ein Gründungsteam sollte einen Leiter haben, haben wir ja schon eben gesagt. Und das sollte auch aus Mitgliedern bestehen. Und diese Mitglieder, sie sollen kommen in diesem Gründungsteam, sie sollen mit einer Dienstbereitschaft kommen. Bereit, die Arbeit mitzutragen und damit die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Bestenfalls ist so eine kleine Gruppe, so ein Team schon so eine Minigemeinde, wo du jemanden hast, der predigen kann, der die Gitarre spielen kann, das Klavier oder sonst was, damit man auch singen kann. Vielleicht jemand für die Kinder, vielleicht jemand für die Jugend, das ist schon richtig Bombe. Ihr merkt, und dann hat man schon ein paar mehr Leute, die dann was mitbringen und da auch bereit sind, damit zu dienen. Technik vielleicht noch. Ja, es soll auf alle Fälle eine gesunde Mischung sein aus Paaren, Singles, Jungen und Alten. Damit kommt dann auch Erfahrung, Kraft, verschiedene andere Dinge mit hinein, wie halt eine Gemeinde später auch ist. Es wäre hilfreich, auch Alte dabei zu haben, Erfahrene, Lebenserfahrene. Nicht nur jugendliche Optimisten, die dann sich die Arme ausreißen oder keine Ahnung was. Die Mitglieder des Gründungsteams, bin ich zu langsam? Ich gebe mal Gas, okay? Also, die Leute werden gesammelt, die werden dann zum Leiter dazugepackt, dann hat man ein Team und dieses Team, das wird dann zusammengestellt, Gründungsseminare, ja. Die Idee ist auch, dass wir noch weitere Gemeindegründungsseminare in die Gemeinde einstreuen, damit diese Art von Seminar öfter stattfindet, damit mehr Geschwister davon hören, sich mit den Inhalten beschäftigen, Fragen stellen können und auch eventuell dann auch mehr Leute dadurch kommen. Um Falks Beispiel zu benutzen, der Trichter, hier so, oben viele rein, raufhauen lange, unten kommen ein paar raus. Das müssen wir machen, damit wir mehr Leute da generieren für diese Teams. Und dazu sind Gemeindegründungsseminare eine Idee. Wir denken darüber nach und danach, wenn wir eine Gruppe gesammelt haben, ist es ganz wichtig, dass diese Gruppe in Lehre und Wesen der Arche sich eins ist und das bejaht und unterstützt. Ja? Und das bringt uns dann, wenn man das Team zur letzten Komponente, und das ist die Vorbereitung. Die Idee ist, dass man, wenn man einen Leiter hat, eine Gruppe hat und diese begleitet sind von Ältesten und Pastoren, dem Mentorenteam, dass man dann diese zusammenstellt in einen Gemeindegründungshauskreis. Der Gemeindegründungshauskreis ist ein Mittel der Vorbereitung. Ist ein Feld, auf dem schon praktiziert wird, was man dann in Hintereichingen zusammen macht. Also wo immer auch die Reise hingeht. Und zwar der Leiter. Zuerst werden wichtige Themen der Gemeindegründung besprochen. Im Detail, man nimmt sich die Zeit, Bücher zu lesen, Dinge zu besprechen, die wichtig sind. Ekklesiologie zum Beispiel. Wie ist die Gemeinde? Wie funktioniert die Gemeinde? Was macht die Gemeinde? Viele andere wichtige Themen gilt es dann da zu besprechen. Und der Leiter lernt dann in diesem Kontext zu leiten. Idealerweise ist der Leiter schon einer, der auch schon sonst dient und leitet, aber das ist jetzt ein konkretes Feld, wo er dann anfängt mit den Seinen, sage ich mal, zusammenzuarbeiten und zu leiten. Und dann, diese sollten wöchentlich stattfinden, das wäre mein Ansinnen. Ziel ist es, dass diese Gruppe zusammenwächst, dass das Gründungsteam sich kennt, dass es begleitet ist von dem Mentorenpaar. Wir erwarten, dass diese Phase so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig ist. Ja, also kein Zeitplan hier. Das kann vielleicht schnell gehen, das kann vielleicht langsam gehen. Ziel ist es eigentlich, dass es schnell ist. Sodass es halt ein stabiler Kern entsteht, der gesandt werden kann, wo wir Frieden haben darüber, dass das jetzt losgeht. So, jetzt habe ich meine Notizen verloren. Was kommt als nächstes? Ah ja. Gekennzeichnet von freundschaftlicher Beziehung. Mir ist das wichtig, dass wir das erwähnen. Denn nachher müssen die Leute, die zusammen in der Gemeinde gründen, sich auch mögen. Also ehrlich. Weil wenn man theologisch zwar akademisch irgendwie zusammenpasst, aber zwischenmenschlich es echt immer nur funkt und Feuer gibt, dann wird das Stress geben und zwar recht bald. In der Arche Stade haben wir die Erfahrung gemacht, dadurch, dass der Herr uns Gnade geschenkt hat, Stück für Stück zu wachsen. Wir Beziehung aufgebaut haben mit Falk über Jahre und mit Matthias auch und mit den anderen, sodass man auch ein freundschaftliches Miteinander hat, idealerweise, das auch einiges aushält an Dingen, die wir bearbeiten müssen, die wir verdauen müssen, die wir besprechen müssen. Manchmal ist man müde und ist belastet und dann wisst ihr, wie man dann ist. Dann ist man unfreundlich und nicht nett. Und dann gilt es, dass man sich mag und dass man schnelle Wege findet, miteinander sich zu versöhnen. Weil dem Feind fällt nichts Besseres ein, als unter dem Leitungsteam gleich mal Uneinigkeit und Streit zu sehen. Du kannst das alles in die Tonne treten. Deswegen ist das mir ein wichtiger Punkt, dass man auch versucht, ein Auge drauf hat, dass das eine gekennzeichnet ist von einer wirklichen Liebe zusammen. Ein Herz und eine Seele. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. So. Ich habe jetzt völlig, was ist die Methode der Gemeindegründung? Ah ja, da sind wir jetzt mittlerweile. Richtig. Was ist unsere Methode? Haben wir eine Methode? Ja. Zur Methode habe ich mir 3 Punkte ausgedacht, weil ich ja so genial bin. Nein, es ist basic. Aus der Apostelgeschichte Kapitel 13, wenn man dann sieht, wie die Mission losgeht, da ist eine Gemeinde, Antiochien. Und der Heilige Geist legt ihn aufs Herz. Sie beten, sie fasten und dann wissen sie, wen sie aussenden wollen. Ja? Punkt 1, die Gemeinde gründet Gemeinden. Ja, sie schicken ihre Missionare aus. Punkt 2, diese ausschicken, das sind die Besten, das sind gute Leute gewesen. Paulus und Barnabas. Und diese Gemeindegründer sind Pastoren. Und der 3. Punkt, was macht Paulus? Große Überraschung. Wie werden die Gemeinden gegründet? Er geht von Ort zu Ort und predigt erst in den Synagogen das Evangelium und dann geht er zu den Heiden und predigt nichts anderes als das Evangelium. Das ist unsere Methode. Also ich weiß, es klingt jetzt vielleicht zu banal, aber wir wollen Leute haben, die Christus im Zentrum haben, das Kreuz im Zentrum haben, das Evangelium predigen. Und hinter dem Evangelium steht der ganze Rat der Heiligen Schrift. Wir predigen die Bibel von Anfang bis Ende, Seite für Seite, Vers für Vers. Und die Hauptmethode ist das Evangelium. Das heißt, ich habe jetzt nicht viel dazu gesagt zu demagogischen Studien und Untersuchungen der Zielhörerschaft und verschiedenen anderen Geschichten. Ja, das mag vielleicht sein, dass man das auch betrachtet, das will ich gar nicht kleinreden, aber das ist es nicht, was die Gemeinde nachher wachsen lässt und zu einem Erfolg führt, sondern dass man das Wort Gottes treu und ohne Einschränkungen und ohne zu kneifen einfach predigt und auch sich darauf verlässt, dass das Wort Gottes niemals leer zurückkommt.
Wir kommen nicht mit Rattenfängermethoden.
Ja, und ich habe noch Verse mitgebracht, Paulus sagte zu Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. 1. Korinther 2,2 sagt er, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Das ist unser Refrain, das ist unser Chorus, wir singen nichts anderes. Ich meine, wir haben viele Verse in unserem Lied, aber das ist der Chorus, den wir immer singen. Das ist die Hauptmethode unserer Gemeindegründung, das ist die Verkündigung des Evangeliums. Wir glauben, dass es wirklich die Kraft Gottes ist. Darum ist es für uns auch nicht primär wichtig, dass wir Studien durchführen, Zielgruppen ermitteln und versuchen, möglichst kulturell relevant zu sein. Ich sage nicht, lasst uns so altbacken sein wie möglich. Aber lasst uns das Wichtige wichtig halten. Und dann schauen wir weiter. Das Ziel ist es, dass die gläubig geworden sind in der Gemeinde zusammenkommen und dort unter Verkündigung des Wortes zunehmen und heranwachsen zur vollen Mannes- und Frauenreife. Epheser 4,12. Dass sie dann ihm, dem König aller Dinge, Ehre geben in allen ihren Bereichen ihres Lebens. Das ist zusammenfassend, würde ich die Methode also so. Die Gemeindearche gründet weitere Archen dadurch, dass sie ausgebildete Pastoren mit einem Team aussendet, damit sie das Evangelium von Christus predigen, das Wort in Gänze recht lehren, sodass Gemeinden wachsen. So, jetzt noch schnell Herausforderungen und Freuden. Ich weiß gar nicht, was sagt die Uhr?
Wir müssen die noch ein bisschen Raum geben.
Wir haben
10 Zeit. 10 Minuten noch.
Oh, 10 Minuten. Das kriegen wir hin. Die Herausforderungen sind nicht so viele. Ermüdung, Entmutigung, soll ich da ein bisschen mehr zu was sagen? Ja, wir haben Ermüdung erfahren, weil man viel zu tun hat. Am Anfang insbesondere, wenn man ehrenamtlich das macht, hast du viele Eisen im Feuer. Und das kann zur Ermüdung führen, Entmutigung, weil das eine offensichtlich geistliche Sache ist, ja? Das heißt, der Feind wird natürlich versuchen, mich möglichst viel und schnell zu entmutigen, weil du halt keine Frucht siehst oder kein Wachstum oder weil es sich nicht schnell genug entwickelt oder weil deine Predigt so schlecht war oder weil es nicht so läuft, wie du es dir erhofft hast oder weil du gefühlt total alleine dastehst und irgendwie niemand da ist, der dir helfen kann oder so. Diese Gefühle, stimmt ja nicht, aber diese Gefühle sind da. Das fühlt sich so ab. Oder wenn du Leute siehst, wie sie sich wieder von Jesus abwenden, obwohl du dann jahrelang mit ihnen gegangen bist und Seelsorge getan hast nach deinem besten Wissen und Gewissen, dann bist du entmutigt. Aber da müssen wir immer gleich denken, die Entmutigung, die kommt nicht vom Heiligen Geist. Nicht vom Vater. Und da aber in seiner Güte gibt der Herr uns ja auch das Team, die Freunde, die einen erinnern und ihn liebevoll dann diesen geben. Arthur, hast du denn vergessen? Denkst du wirklich, der Herr ist so? In unserem Unglauben denken wir das und deswegen sind wir entmutigt. Aber unsere Geschwister erinnern uns daran, wie der Herr wirklich ist. Und da haben wir dann die Geschwister, die uns eine Stütze sind. Eine andere Herausforderung ist Mangel an Mitarbeitern. Ja, per Definition hast du nicht alles, was du willst und dir träumen kannst, sondern es ist immer Mangel da. Man arbeitet immer aus einem Mangel heraus, was sehr biblisch ist, denn der Herr arbeitet immer mit wenig, um viel zu machen. Aber das kann entmutigen. Verlassen, großes Thema, verlassen. Wir müssen Familie, Freunde, unser gewohntes Umfeld verlassen. Die Dinge, die dir früher Sicherheit und Freude gebracht haben, die sind jetzt halt weg und dann machst du was anderes. Und dann prüft sich das, was deine Sicherheit und deine Freude jetzt wirklich ist. Familie vermissen tun wir oft, haben wir gehabt, ist immer noch da. Und Freunde auch. Das soziale Netzwerk, insbesondere wenn man mit Familie kommt, für die Kinder, neue Schule, neuer Kindergarten. Es gibt einiges zu bedenken und zu schauen, können wir das wirklich als Familie, können wir diesem begegnen? Ernüchterung. Ja, Ernüchterung auch. Ich will euch lieber jetzt schon ernüchtern. Man geht mit Feuer und Flamme rein und merkt, das ist alles doch nicht so glorreich. Ist es nicht. Es ist aber doch glorreich, denn es ist für seine Ehre. Und wir dürfen teilhaben an etwas, was Ewigkeitswert hat. Also ja, es kommt auf deine Perspektive an. Absolut. Zeitmanagement. Die Gemeinde fordert viel Zeit, bis alle Zeit. Das bringt oft Konfliktpotenzial auch. Insbesondere, wenn du vielleicht Familie hast und verheiratet bist. Ist das eine Sache, die viel Weisheit bedarf, um eine gute Balance zu treffen? Und man vertut sich dann oft darin. Und das führt dann zu falschen Erwartungen und zu Enttäuschungen und zu anderem Stress. Und ein anderes Problem bei Gemeindegründung ist auch Menschen. Ne, man muss sich mit Menschen rumschlagen. Ich spaße. Menschen, das sind die Geliebten, die der Herr zieht. Aber das ist manchmal nicht leicht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, weil das kann manchmal sehr frustrierend sein. Weil man ja immer mit Sündern zu tun hat und selber einer ist. Und dann ist die Sache schwierig. Besonders wenn du als Hirte und Ältester dienst, dann ist man oft auch herausgefordert durch die Geschwister, die einen konfrontieren, die einen mich mit meiner eigenen Sünde konfrontieren. Wenn mir das Messer an der Hosentasche aufgeht, dann ist es nicht, weil der andere so böse ist, sondern weil ich an dieser Stelle einfach ein Sünder bin. Ja. Und dann gibt es noch einen Haufen anderer Herausforderungen, Krankheiten, finanzielle Not, Umzug, Jobs, Mehrkosten und zu guter Letzt auch noch unsere alte Natur mit einer Latte an Versuchungen zur Sünde. Das in Kürze. Ihr merkt, Gemeindegründungsarbeit ist kein Spaziergang im Park, bringt viele geistliche Herausforderungen und Kampf mit sich. Manchmal auch echt handfeste Not, Niedergeschlagenheit und Entmutigung. Aber das ist nicht alles. Schnell machen wir weiter mit den Freuden. Da habe ich nicht so viele mitgebracht, aber die hoffe ich sind aber gravierend. Gravierend, weil ich habe darüber ein bisschen nachgedacht. Wenn man weiß, dass der Herr Jesus einen gesandt hat, diese Arbeit zu tun, dann ist es eigentlich die größte Freude zu gehen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann kennst du das. Gehorsam bringt mit sich die selige Frucht des Friedens. Und das, genau das. Im Gehorsam zu folgen, bringt Frieden und Freude. Sodass du nachher sagst, ich will gar nicht woanders sein, weil ich bin genau da, wo der Herr mich haben will. Selbst wenn es harte Tage gibt, kann ich sie mit Gewissheit ertragen. Weil ich einen guten und treuen Herrn habe, der hier ist und der mich hierher gestellt hat, der mich nie im Stich lässt, der sich um mich kümmert. Ich habe das 100-mal erlebt, 1000-mal habe ich das erlebt. Der Herr ist gut. Und deswegen bringt es Freude und Frieden, sodass man die Gemeinde liebt und sagt, das ist der beste Ort der Welt. Da will ich nicht woanders sein. Zweiter Punkt. Du bist mittendrin und nicht dabei. Was ich damit meine ist, wenn du dabei bist und siehst, wie Leute sich bekehren, wie Leben sich verändern, dann bist du richtig in erster Reihe dabei. Du siehst, wie Leute vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben kommen, wie Familien zusammengebracht werden. Du siehst die ganzen Dinge einfach näher und das ist bewegend. Du bist mit dabei, so richtig dabei. Aber auch die negativen Dinge, wenn es in die Hose geht, die tun auch mehr weh. Aber die Freuden, die sind freudiger. Du erlebst Wunder und Eingreifen Gottes. Deswegen, du wirst gebraucht von ihm, Neues zu machen, das ewig ist. Ich finde das fantastisch. Also ihr tut mir alle leid, wenn ihr nicht kommt.
Halleluja.
Jo. Und du kannst Gottes Wirken intensiv erleben. Was ich damit meine ist, es ist wahr, dass man dann von der Front größeren Widerstand erfährt, aber du bist dann auch mehr gewahr, dass du ihn brauchst, als vielleicht in deiner Komfortzone. Ich könnte euch echt viele Geschichten erzählen dazu, Erlebnisse der Versorgung, der Ermutigung. Kostbar. Ja, du kannst es auch hier erleben, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass wenn man in so einen Ort geht und dort arbeitet, man Gottes Wirken intensiver erlebt. Das geht nicht nur den Missionaren im Dschungel so, das geht auch den Missionaren im Dschungel von Stade so oder sonst wo. Weil wir erleben, wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, das sind geistliche Dinge. Die sind im Chaco, in Paraguay genau die gleichen wie in Stade oder Hannover. Oder Görlitz, ne? Ja, hier gibt es echt viel zu sagen. Wir machen weiter. Was hat uns durchgetragen? Was war nötig, den Herausforderungen zu begegnen, die Freude nicht zu verlieren? Des Herrn Güte und Treue und sein Geschenk des Durchhaltens. Er ist nötig. Er schenkt den Glauben an sein Wort und an seine Verheißungen. Wir haben vor kurzem das Lied gesungen, wir sind Kinder der Verheißung. Ja, wir sind diejenigen, die auf dem unerschütterlichen Wort Gottes stehen und auf nichts anderem. Und deswegen hilft er uns und gibt uns Durchhalten. Er hat uns immer wieder gezeigt, dass er einen Weg hat für uns, in allen Anliegen und allen Nöten, dass er uns die Geistheit gibt, oder wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen, finanzieller oder kraftmäßiger Art, oder der Herr versorgt, er ist genug, selbst wenn ich es hinschmeißen wollte. Und Andi wollte es auch schon oft hinschmeißen. Begegnet er uns immer wieder aufs Neue und sagt dann zu uns durch sein Wort und seinen Heiligen Geist, sodass wir, nachdem er zu uns gesprochen hat, sagen, wohin sollen wir denn sonst gehen?
Amen.
Du hast uns hierher gestellt. Du, der König des Universums. Der Herr hat immer einen Weg und er versorgt. Und das andere ist, er hat uns Sendungsbewusstsein gegeben. Und das gibt einem Kraft und Ausharren, weil du weißt, du bist hier nicht falsch. Und der Feind wird kommen und dir dauernd sagen, du bist hier falsch. Du bist nicht qualifiziert, du hast keine Ahnung, hier bewegt sich eh nichts, Stade ist eh am Ende der Welt. Wenn es Hamburg wäre wenigstens. Wisst ihr? Aber wenn wir wissen, dass der Herr uns gesandt hat, dann haben wir einen Auftrag und dann sind wir hier. Dann warten wir seine Führung, seine Versorgung, sein Eingreifen. Dann warten wir. Das andere, was uns durchgetragen hat, ist eine Liebe zur Gemeinde, eine Liebe zu den Menschen. Und diese Liebe, die kommt nicht gleich, die hast du jetzt nicht. Also die hast du jetzt in dem Sinne, dass du ein Kind Gottes bist. Aber wenn du hingehst und dort bist und siehst, wie die Gemeinde wächst und Geschwister dazukommen, entwickelt sich eine Liebe für diese Gemeinde. Und nicht theoretisch, sondern eine wirklich praktische Sache, wo ich Liebe zur Gemeinde gleichsetze mit Namen und Gesichter, die ich kenne. Steht ihr? Da hast du eine Liebe für die Gemeinde. Da kannst du dich winden und drehen. Du gehst da nicht einfach so weg. Sagst, ich hab keinen Bock mehr, mach das selber. Nein. Das wirkt der Herr an uns, dass wir den Weg zusammengehen, Seite an Seite. Er bringt sie, er baut sie, sind seine Erlösten, seine Geliebten, die er dahinstellt. Das ist eine große Freude. Das ist echt eine große Freude. Und wisst ihr was? Und zurück gibt es dann auch noch Liebe von der Gemeinde. Weil ihr merkt dann, die Gemeinde fängt an, euch auch zu lieben und zu versorgen und euch Marmelade zu kochen und euch Mützen zu stricken. Ich übertreibe nicht. Es ist... Jo, also die Segnungen und Freuden sind viel größer als die Herausforderungen. Gleichzeitig wollen wir die Herausforderungen nicht unter den Teppich kehren und nicht sagen, das ist voll cool und voll einfach. Schwierig, aber es ist eine Freude. Ich hoffe, dass ihr das merkt und ich hoffe, dass der Herr euch herangeht an euer Herz und euch zieht. An dieser Stelle habt ihr Fragen oder Antworten? Antworten haben wir, ihr habt die Fragen. Vielleicht habt ihr auch Antworten. Ja. Also meldet euch gerne. Habt ihr...
Ja, ich habe eine Frage. Wir haben jetzt die perfekte Gemeindegründungsteam, haben wir jetzt. Und woher weiß ich, welcher Standort der richtige ist?
Ja? Also du fragst, wenn wir das perfekte Team haben mit dem Leiter, ja, also woher wissen wir, welchen Standort, wo sollen wir hingehen?
Alles ist in Ordnung, ja. Da hatte ich eine Idee. Ich weiß nicht, wir haben doch den Livestream. Denn da haben die Leute gefragt, wo sie wohnen und ob sie gerne in ihrer Gegend eine Gemeinde haben möchten.
Ja. Ich weiß nicht. Also, ja, das ist eine gute Anregung. Wenn wir unser Netzwerk bemühen würden, dann würden wir recht schnell Mengen an Leuten haben, die wo Gemeinden entstehen könnten. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das der beste Weg ist. Ich denke...
Dann schon Leute haben, ja, die auch reformatorisch glauben.
Ja. Eben, deswegen... Ich denke, es wird auf eine Mischung davon hinauslaufen. Was meinst du, Andi?
Ja, das denke ich auch. Also erstmal ist ja, wir brauchen erstmal einen Kopf und ein Team. Ja. Und der Herr wird das Weitere dann auch zeigen.
Macht das so, macht er das so. Okay.
Ja, ja. Also ich denke, da wird jetzt etwas festzulegen, ist sowieso nicht dran.
Ich verstehe, da die Frage ist, wir könnten ja schauen, wo sind schon viele Leute und da schicken wir welche hin. Das könnten wir so tun, aber wir werden die Herausforderung haben, die Andi auch gehabt hat oder andere Gründungen auch haben, dass du eine Ansammlung von vielen Menschen hast, ja, die sehr stark unterschiedlichen theologischen Herkünften haben, sodass man gleich von Anfang an in eine Menge von geistlicher Uneinheit hat, mit der man sich rumschlagen muss.
Ja, aber ich dachte auch, dass die Leute, die das Livestream regelmäßig hören, die haben ja keine Gemeinde vor Ort, die wollen ja auch wohin.
Ja, ist richtig. Das ist ein valider Punkt. Den wollen wir auch nicht vergessen. Also deswegen sage ich, es wird auf eine Mischung hinauslaufen.
Vielleicht, dass die Menschen, die Livestream hören, die sind nicht immer wirklich reformiert.
Genau, diejenigen. Das stimmt gar nicht. Also diejenigen, die Livestream gucken, sind nicht immer so sehr reformiert, wie wir das meinen. Also ihr merkt, die Gemeindegründer, die sind da ein bisschen zurückhaltend bei dieser Möglichkeit. Ja, da hinten war noch eine Frage und zwei. Habe ich gar nicht erwähnt, ne? Es ist gut, dass sie aufpasst. Die Frage war, wie lange ist die Pastorenausbildung? Ich wiederhole das fürs Mike, weil es ja übersetzt wird und auch aufgezeichnet wird. Und das Gebet, welche Rolle? Andi, kannst du das beantworten?
Das Gebet ist die tragende Kraft, die Säule dessen. Ohne Gebet läuft gar nichts. Also das ist auch wichtig, dass wir wissen als Gemeindegründer und die Leute, die mitarbeiten, dass hinter uns noch ganz viele Beter sind.
Ja, ihr sollt auch alle beten. Wie lange ist die Ausbildung? APK ist 4 Jahre.
Ja.
Berufsbegleitend in Modulen, die 4 Module pro Jahr sind. Über 3 Tage jeweils.
Ja.
Plus die Lesung und die Ausarbeitung der Hausaufgaben. Also Examen. Es ist nicht ganz wenig. Die nächste Frage? Ja, das ist eine gute Frage. Wo kommen die 9 Leute her, wenn wir einen Start gemacht haben in einem kleinen Saal mit unseren 12 Leuten? Was meinst du? Also einfach gesagt, der Herr wird's versorgen. Aber das ist persönliche Evangelisation, wenn die Gemeinde ein bisschen größer ist. Es ist Bemühen von Dingen, medialen Dingen, die wir einsetzen können, damit die Leute wissen, dass es uns gibt. Zeitungsanzeigen, also schon Bemühen von Dingen, nicht übermäßig, aber Instagram, andere Geschichten, die können eingesetzt werden dazu, sehr wohl, um zu wissen, dass es sie gibt. Außerdem, wenn wir über das Arche-Netzwerk sagen würden, dass wir in Kassel eine Gemeinde gegründet haben, dann werden Leute kommen, bin ich mir sicher. Aber persönliche Einladung ist das, was am Ende hilft. Das, was am Ende einen Unterschied macht. Noch eine Frage? Ja? Da hinten? Ja. Ja, ich fasse zusammen. Was ist, wenn die Gruppe dann nicht diese Initiative hat und dieses Drängen des Herrn, da mitzuarbeiten? Erst ist ein sehr guter Punkt, den du bringst, weil ihr merkt dann alle gleich, das ist ein ganz kleiner Kern. Und damit das wachsen kann, müssen alle dabei sein, die dabei sind, die in dem Boot sitzen, müssen alle willig sein zu rudern und zu beten. Geistlich die Arbeit zu tun, das ist wichtig. Und du kannst da keine Trittbrettfahrer haben. Das hast du in großen, größeren Gemeinden, hast du Trittbrettfahrer. Wenn ein Hauskreis nicht will, dann wird sich das über Zeit zeigen. Das fällt, das schlägt ein. Ne? Das Gleiche ist bei der Gemeindegründungsarbeit. Deswegen auch gehe ich an euer Herz ran. Wir brauchen richtige Leiter und wir brauchen richtig brennende Geschwister, die gehen wollen. Die diese Vision haben, dass die Stadt mit dem Evangelium erreicht werden soll. Dass man niemanden zur Jagd tragen muss. Das ist richtig. Für das Team, das ausgesandt wird, ist es nicht unbedingt notwendig, das APK abgeschlossen oder gemacht zu haben. Das habe ich aber auch versucht, nicht zu sagen.
Hast du auch nicht gesagt.
Weil es ist schon eine aufwendige Ausbildung. Ich meine, wenn die APK-Abgänger alle in eine Gruppe gehen, bin ich kein Fan davon. Das ist Verschwendung. Hauskreisleiter sind gut. Dazu gibt es aber auch Hauskreisleiter-Schulungen, die wir machen wollen. Gibt es noch Fragen? Ja, hier. Wir sind jetzt dran, Leiter zu finden und haben Gespräche. Aber wir haben noch keine Teams, weil wir noch keinen festen Leiter haben, die bereit sind zu gehen. Aber wir fangen schon an. Ich denke, der Herr arbeitet parallel an vielen Dingen gleichzeitig. Während er hier die Leiter zubereitet, fängt er schon an, da Menschen aufs Herz zu legen, dass sie sich bewegen sollen demnächst. Das kommt dann zusammen. Der Herr macht viele Startpunkte und bewegt uns dahin, dass das geht. Ich glaube daran, dass in der Arche in Hamburg es immer mehr präsent wird, dass Geschwister zubereitet werden und bereit sind, sich senden zu lassen. Und auch Leiter zu sein.
Was uns beiden, als er mir das ganze Skript von ihm sagte, geschickt hat, habe ich gesagt, ich brauche eigentlich gar nichts mehr sagen, weil wir in einem Herzklang sind. Aber was mir und auch Arthur wichtig ist, das ist unsere Vision und wir sind die Ersten, die hoffen, dass das, was hier gerade geschildert worden ist, bald geschieht. Aber was wir nicht auch unerwähnt lassen sollten, ist, dass Stade und auch Hannover aktuell geschieht was. Aufbruch bei euch noch mehr, ihr seid auch schon etwas älter, ihr seid die ältere Tochter, aber trotzdem, selbst wir brauchen noch Unterstützung. Es ist nicht so, wir sind noch nicht, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, nicht, dass hier ein falsches Bild geschieht, wir stehen noch nicht auf eigenen Beinen. Wir sind noch nicht in dem Status, wir sind jetzt 18, wir sind erwachsen und das ist wichtig. Also wenn hier jemand sitzt oder ihr wisst von anderen aus unserer Gemeinde oder der sagt, okay, ich würde da, wo schon etwas ist, gerne mit unterstützen, wir sind dankbar. Wie gesagt, Arthur ist Ingenieur, ich bin Gärtner, ich betrachte alles aus gärtnerischem Gesichtspunkt. Bis eine Pflanze wirklich tief verwurzelt ist, das braucht sehr, sehr viel Zeit. Unsere, wie gesagt, ist eigentlich 2,5 Jahre erst alt, weil sie mehrfach schon wieder glatt gebügelt worden ist. Bis daraus ein starker Baum wird, das dauert. Aber wir glauben, gerade was wir auch gesehen haben, dass Gott es zu seiner Zeit wirken wird. Also, es gibt viel Arbeit, entweder in Stade, Hannover oder auch hoffentlich bald ein neuer Standpunkt.